Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
»040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.«
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Matthias Iken.
Genau, so ist
es. Moin.
Moin. Lieber Matthias, vor einer Woche haben wir in diesem Podcast über die Hala gesprochen, über die Situation bei der Hala, über die Personalsituation, sind damals rausgegangen mit der Frage, wie lange das noch gut geht mit der Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath und mit...
Heute wissen wir mehr.
Und mit den Eigentümern. Schon am Montag hat dann die Hala und Angela Titzrath gemeinsam bekannt gegeben, dass man sich im gegenseitigen besten Einvernehmen trennt. Darüber werden wir gleich natürlich sprechen. Ein zweites Thema aus der vergangenen Woche ist in dieser Woche noch größer geworden. Es ist die Frage, ob man Social Media in Deutschland ab 16 Jahren verbieten sollte. Da gibt es viele Stimmen dafür. Ausgerechnet die Hamburger Schulsenatorin tut sich allerdings ein bisschen schwer damit. Und das ist, glaube ich, noch...
Freundlich
gesagt. Und dann wollen wir natürlich noch über Carsten Broster und Olaf Scholz sprechen. Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, der eine größere Rolle in der SPD auf Bundesebene spielen soll. Beides. Und Olaf Scholz, der mal wieder was sagen wird an diesem Wochenende. Und wir sind alle ganz gespannt, was das sein wird. Und wir werden so ein bisschen über seine neue Rolle sprechen und was wir uns da erwarten können. Bist du damit einverstanden mit diesem
Punkt? Ich bin damit einverstanden. Was soll ich auch sonst sagen? Soll ich rausgehen?
Das könntest du. Ja, aber das wäre aber
schade. Überlege ich mir, da halte ich mir offen.
Das wäre schade, weil dann deine Expertise fehlen wird. Also, fangen wir an. Hala, am Montag, rumorte es, am Montag verdichteten sich die, es sind schon mehr als Gerüchte. Da tut sich was. Man wusste, am Dienstag sollte eigentlich der Aufsichtsrat zusammentreten. Und dann ging alles ganz schnell. Am Montagabend vermeldeten wir als Erste schon, dass es zu einer Trennung zwischen Angela Titzrath, der Vorstandsvorsitzenden, und der Hala kommt. Und kurz danach gab es dann die Bestätigung im besten gegenseitigen Einvernehmen.
Was man halt so sagt, wenn man sich trennt.
Ja, und da würde ich gerne einsteigen, weil ich habe mit vielen gesprochen und es gibt natürlich die einen, die da ganz aufgeregt sind. Viele waren ganz aufgeregt im Hafen. Was natürlich daran liegt, dass...
Im Hafen sind sie eigentlich immer aufgeregt.
Das ist der eine Punkt. Ist das so tatsächlich, ja?
Also zumindest tratschen und klatschen sie relativ viel. Das ist also, ist schon sehr, sehr interessant. Es wird sehr, sehr viel immer erzählt.
Ja. Und das ist interessant, weil der Hafen ja an sich noch eine Männerdomäne ist. Es sind gerade die Männer, die da viel klatschen und tratschen, oder?
Ja, gerade wenn da eine Frau irgendwie offenbar einen der wichtigen Posten über 8 Jahre besetzt.
Also, das wollte ich mit dir besprechen. Man kann ja jetzt, wenn man nüchtern drauf guckt, sagen... Bei einem Unternehmen der Größe der Hala, börsennotiert, ist es gar nicht unüblich. Eigentlich ist es sogar ganz schön lang, wenn da jemand über 8 Jahre an der Spitze ist, und ist es eigentlich gar nicht unüblich, dass nach so einer Zeit dann derjenige, in diesem Fall diejenige, den Posten verlässt. Gibt einen Einschnitt, gibt einen neuen Eigentümer, gibt vielleicht eine Strategieänderung. Woher kam dann eigentlich, war diese Aufregung um diese Causa Titzrath, wie ich sie immer nennen möchte, überhaupt berechtigt?
Naja, es ist natürlich schon ein Vorgang. Also der Vertrag ist ja vor nicht allzu langer Zeit noch verlängert worden. Jetzt wird er quasi abgewickelt. Das ist jetzt erstmal für die Stadt und für MSC eine teure Geschichte. War sicher auch für Frau Titzrath auf der einen Seite relativ lukrativ, aber jetzt auch nicht unbedingt so, wie man es sich wünscht. Wenn man 8 Jahre einen Posten inne hat, dann hat man wahrscheinlich noch was anderes vor, als sich in einem gegenseitigen Einvernehmen zu trennen. Aber es ist am Ende konsequent, denn das ist jetzt ein Ende mit Schrecken und kein Schrecken ohne Ende.
Ist aber, wenn man sagt, wenn die Aufregung da ist, sollte die Aufregung nicht weniger Angela Titzrath betreffen, sondern vielmehr den Senat, der ja im September 2024 den Vertrag mit Frau Titzrath um 5 Jahre verlängert hat. Ich weiß nicht, ob Frau Titzrath da schon wusste, dass MSC als Eigentümer bei der Hala einsteigen würde. Auf jeden Fall ahnte der Senat es schon. Und da muss man ja sagen, da muss man ja dem Senat schon den Vorwurf machen, da hast du einen Vertrag verlängert, auch um diese Zeit, und damit riskiert, dass das passiert, was jetzt passiert ist.
Naja, es ging wahrscheinlich auch darum, also man muss ja sagen, noch wird ja die Hala an der Börse gehandelt. Irgendwann kommt jetzt der Squeeze-Out, also das Herausdrängen der restlichen Aktionäre. Das überwältigende Paket liegt längst bei der Hala, aber der Weg dahin hätte auch, muss man sagen, noch deutlich schwergängiger werden können. Denn es gab ja einen gewissen Free-Float, also frei handelbare Aktien. Und wenn da irgendwie ein Hedgefonds auf die Idee gekommen wäre, noch ein bisschen Ärger zu machen, hätte das nicht nur die ganze Transaktion über Jahre verlängern können, sie hätte sie auch deutlich teurer machen können. Und eine Vorstandschefin, die ja auch ein bisschen also mit dieser ganzen Geschichte gehadert hat, die auch erst sehr, sehr spät informiert wurde, wäre in so einer Konstellation schwierig gewesen. Ich glaube, da hat man auch gesagt, das Thema kaufen wir uns jetzt quasi vom Leib.
Kann man Angela Titzrath vorwerfen, dass sie in ihrer Funktion nicht nur auf die beiden großen Aktionäre, sondern auf alle Aktionäre geachtet hat, achten musste, weil das ja ihre Aufgabe ist. Sie kann ja nicht nur die Vorstandsvorsitzende von 90%
sein. Nein, das ist schwierig. Das ist klar. Ja, ich meine, man muss halt immer sehen, von wo man guckt. Für den Aktionär, der damals beim Börsengang, ich glaube 2009 war es, eingestiegen ist, bleiben auch nach dem Kursplatz zum Ende dramatische Verluste. Der hat mehr als 2/3 seines Geldes verloren. Okay. Das muss man mal ganz klar sagen. Gewinner war nur der, der wirklich zum absoluten Tief, da notierte die Hala-Aktie unter 10 Euro, eingestiegen ist, der konnte sich jetzt über 17,75 waren es, glaube ich, freuen und sagen, da habe ich noch einen kleinen Gewinn gemacht. Aber insgesamt ist die ganze Privatisierung unserer Hamburg Hafen und Logistik AG eigentlich ein Desaster gewesen.
Desaster, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt hört, die Reaktion aus Hamburg, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich würde jetzt mal mit denen anfangen aus der Politik. Der Senat, Rot und Grün, schweigt zu dem ganzen Thema, hat also offiziell nichts gesagt.
Man kann noch nichts gewinnen, wenn man da den Mund aufmacht.
Außerdem, was in der Pressemitteilung von Rüdiger Grube steht, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber klar gibt es von CDU und den Linken, von den wirtschaftspolitischen Sprechern da, klare Aussagen, dass das peinlich sei, dass man so mit einer Frau wie Angela Titzrath nach so langer Zeit nicht umgehen könnte, dass der Senat sich verzockt hätte. Und der Vorwurf, der immer dahinter steht, der Senat, obwohl er noch die Mehrheit an der Hala hat, macht jetzt das, was die Schweizer Reederei MSC machen will.
Da scheint was Wahres dran zu sein. Also das ist schon natürlich ganz interessant, dass also obwohl ja die Stadt, und das war ja eigentlich die zentrale Vorbedingung, die Stadt wollte die Mehrheit behalten. Und deshalb sind alle anderen Denkmodelle ganz früh aussortiert worden, nämlich also auch das, was sich Hapag-Lloyd hätte vorstellen können, dass also dieser zentrale Punkt bei dieser Personalie jetzt offenbar keine ganz große Rolle mehr gespielt hat, weil der Eindruck, das höre ich zumindest auch, drängt sich auf, dass also die Stadt sich aus der aktiven Gestaltung ein Stück weit zurückzieht und stärker den Hafen also auch als Möglichkeitsraum, das muss nicht verkehrt sein, als Möglichkeitsraum für Industrieansiedlungen, für auch am Ende des Tages vielleicht für Wohnungsbau sieht und nicht mehr den Hafen als Herzkammer der Hamburger Wirtschaft versteht.
Ist dann Angela Titzrath ein Bauernopfer?
Ach, ist sie ein Bauernopfer? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass Olaf Scholz, als er damals, da war er maßgeblich beteiligt, Angela Titzrath holte, war er schon sehr, sehr stolz und auch sehr, sehr zufrieden über diese Personalie. Man sagt ihr auch eine gewisse Nähe zur SPD nach, aber was man halt so macht in diesen Personalfragen. Ich finde, habe sie zum Beispiel mal in Shanghai erlebt, ein beeindruckender Auftritt, muss man wirklich sagen, eine sehr taffe, sehr kluge, also auch Verhandlungspartnerin. Am Ende des Tages aber wird man an Zahlen gemessen. Und die Zahlen sind halt so, wie sie sind. Und die sind für die Hala nicht dolle. Die haben sich über die Jahre noch weiter verschlechtert. Das hat auch viel mit der Wettbewerbssituation des Hafens zu tun, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass der ja lange geprüfte Deal zusammen mit Eurokai, dass man also wirklich eine deutsche
Eurogate.
Eurokai ist also, die Mutter von Eurogate, also dass man zusammengeht und sagt, wir wollen also die Hamburger und die Bremer Häfen zusammenlegen, dass man da in Hamburg offenbar diese Idee auch, zumindest höre ich das immer, vielleicht höre ich auch so viel von den Bremern, aber dass das von Hamburger Seite aus auch ein bisschen sabotiert ist. Und da zeigen einige schon mit dem Finger auf Angela Titzrath.
Trotzdem muss man ja auch sagen, dass die Hala erstens immer ganz gut abgeliefert hat. Also ich glaube über 500 Millionen Euro an die Stadt in der Zeit. Und was man
immer sagt, es wurde ja immer weniger. Die Dividende zum Beispiel ist ja immer weiter gefallen. Und was jetzt war das ja auch der Ausgangspunkt für die Entlassung beziehungsweise Trennung von
Frauen. Und man muss ja sagen, es waren, wenn man das bewertet, es waren schwere Jahre. Ne? Es waren in diesen Jahren, seit 2017, war Corona und war der Krieg in der Ukraine.
Ja, es kam natürlich auch Pech dazu. Ja. Also ich meine, die Hala war halt immer sehr, sehr Hamburg fixiert, hat sich nicht so wie andere Terminalbetreiber sehr international aufgestellt. Unsere größte internationale Beteiligung lag ausgerechnet in der Ukraine. Mhm. Also da kam einfach auch viel Pech zusammen. Und Hamburg insgesamt hat ein Problem von den Verkehren. Wir haben einfach in der Konkurrenz mit Antwerpen und Rotterdam an Marktanteilen verloren. Und das geht an keiner Hamburger Hafenfirma spurlos vorüber.
Der Senat geht da unbeschadet raus?
Ja. Ja. Und dafür ist, glaube ich, diese Personalie nicht wichtig genug. Entscheidend ist halt jetzt, also wie wird der Senat die Hafenpolitik in den nächsten Monaten und Jahren prägen und wie stark wird MSC? Weil natürlich ist das ein Wechsel auf die Zukunft. Keiner weiß, was kommt. Es gibt die Versprechen von MSC. Ob das am Ende ein guter Deal war, kann man erst 2030 wahrscheinlich beurteilen. Ich bin gespannt. Es war zumindest mal ein Schritt nach vorne, denn so wie es war, konnte es nicht weitergehen. Jetzt hat der Senat gehandelt. Ob er richtig gehandelt hat, das können wir mal in einem Podcast 2030 klären.
Genau. Du meinst, der richtige Schritt war der, dass MSC damit reingenommen wurde. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, die Entscheidung über den Nachfolger, da haben wir auch rausgefunden, dass die, wo schon länger läuft, also schon seit 8 Wochen soll ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gesucht werden. Auch das zeigt natürlich, wie lange das schon her ist, dass da offensichtlich die Überlegungen in eine andere Richtung gehen. Die Entscheidung liegt eigentlich beim Senat, aber wie wahrscheinlich
einigen.
Ist es?
Sie müssen sich einigen. Die Frage, ne? Das ist ja nicht mehr eine börsennotierte Gesellschaft, wie sie es einstmals war, mit einem großen Vorstand, mit verschiedenen Gebieten. Am Ende des Tages werden die Entscheidungen, so wie die Hala sich in Zukunft aufzustellen hat, sehr, sehr stark auf der einen Seite in der Wirtschaftsbehörde und auf der anderen Seite in Genf bei MSC getroffen. Also da braucht man nicht mehr so einen gut bezahlten, hochkarätigen Vorstand.
Ist das vielleicht?
Da gibt es auch einige, die sagen, da tut es auch ein Geschäftsführer.
Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht
auch, was für dich?
Auch ein Argument, dass man sagt, also wenn du das von der Börse nimmst, dann brauchst du gar keinen Vorstand mehr. Dann reicht es vielleicht ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin.
Ja. Also alleine, was die ganzen Berichtspflichten, Investor Relations betrifft, das brauchst du alles nicht mehr. Mhm. Und von daher ist natürlich der Moment, wo dann man endgültig die restlichen Aktionäre rausgedrängt hat, der Abschied von der Börse, und dann wird das ein ganz anderes Unternehmen.
Insofern, und dann wäre es, muss man ja auch ehrlich gesagt sagen, glaube ich, ein Unternehmen, was für jemanden vom Format von Angela Titzrath eine Nummer zu klein gewesen wäre, ne?
Das auch, ja. Also ich meine, sie konnte ja am Ende des Tages eigentlich auch nicht mehr irgendwie diesen Job weitermachen. Der hatte sich so verändert. Sie hat sich quasi, hat sich Schmerzensgeld zahlen lassen. So ist das Leben.
Gut, machen wir einen Haken hinter Hala. Wir bleiben natürlich da dran. Wenn jetzt ein Nachfolger feststeht, eine Nachfolgerin, sind wir sehr gespannt. Das andere große Thema ist tatsächlich, du hast dich vor einer Woche hier sehr aufgeregt.
Ja, und das ist ja auch ein Thema, was mich umtreibt.
Das hat vielen Hörerinnen und Hörern gut gefallen. Das Thema Social-Media-Verbot ab 16.
Bis 16.
Bis 16.
Ab 16 wäre auch eine schöne Idee.
Bis 16, Entschuldigung. Social-Media-Verbot bis 16. Die Forderung kommt jetzt von allen Seiten. Es ging los. Daniel Günther hat sie, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gefordert. In Australien ist es schon so. Es gibt Vorschläge aus Griechenland, Frankreich, das auf EU-Ebene zu organisieren. Es gibt Bundesländer, die nach und nach das angehen. Entweder Social Media bis 16 verbieten oder Handy oder beides. Unsere Verlegerin Julia Becker hat in Wien auf einem großen Kongress auch nochmal sich sehr dafür eingesetzt, genau das zu tun.
Ja, sehr, sehr stark.
Nämlich das zu verbieten ab 16, wo man ja auch sagen könnte, haben eigentlich Verlage ein Interesse daran? Ja, natürlich haben Verlage Interesse daran, weil wir ein Interesse daran haben, dass Kinder und Jugendliche vernünftig und ohne all das, was wir hier in Hamburg erlebt haben, darauf hat sich Julia Becker ja auch bezogen, was wir in Hamburg erlebt haben mit White Tiger, sowas ließe sich halt verhindern, wenn es das gäbe. So, und nun haben wir natürlich das gemacht, als Hamburger Amt, was man tut. Wir haben bei der Schulsenatorin nachgefragt. In Hamburg. Kurz nach den Ereignissen mit White Tiger, nochmal zur Erinnerung, das war der 20 Jahre alte Hamburger, der jetzt im Gefängnis sitzt, in Isolationshaft, der andere Kinder, ganz kleine Kinder, 11, 12, 13-Jährige dazu getrieben hat, sich selbst zu verletzen, sich selbst schwer zu verletzen und einen sogar in den Tod getrieben hat, einen, glaube ich, 13 Jahre alten Amerikaner. So, vor diesem Hintergrund fragen wir die Schulsenatorin, und man muss dazu ja wissen, Schule, Bildung ist Ländersache. Das heißt, als Schulsenatorin könnte man sagen, ich habe verstanden, wir lassen das jetzt. Wir machen das. Aber das hat die Schulsenatorin, sie hat schon verstanden, glaube ich, sie hat schon gesagt, sie sieht das Problem. Und dann, also ist es klar, man muss dagegen was tun. Und dann denkst du, dann tu doch was, weil es ja an deiner Hand liegt. Du kannst es allein entscheiden. Du musst auf niemanden warten, aber sie möchte gern warten. Auf was?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja eigentlich ein Fan davon, nicht nach einem aktuellen Anlass sofort die Politik radikal zu ändern. Nur der Witz ist ja, dass ich ja schon vor einem Jahr mehrfach irgendwie gesagt habe, Leute, das, was gerade im Netz passiert, was gerade mit unseren Kindern passiert, ist eine so große Gefährdung, da ist der Gesetzgeber aufgerufen zu handeln. Mhm. Und wenn sich jetzt die Schulsenatorin hinstellt und sagt, ja, wir prüfen das, aber nichts überall zu tun oder auch, also eine Argumentation, die mich wirklich geärgert hat, ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, sie sagt ja bei uns, dass wenn jetzt ein Verbot durchgeführt oder durchgesetzt würde für unter 16-Jährige, dann würden halt die Eltern sie anmelden. Da habe ich kurz gedacht, was bitte ist das für ein Argument? Ich darf irgendwie unter 16 oder heute auch unter 18-Jährigen keinen Alkohol verkaufen, klar. Kaufen dann die Eltern den Alkohol? Mhm. Also ich fand diese Argumentation wirklich so dünn, dass ich mir die Frage stelle, ob sie da nicht falsch beraten ist. Natürlich kann es nicht Ziel sein, nach einer schrecklichen Entwicklung sofort ohne Bedenkzeit neue Gesetze zu erlassen. Aber wir leben hier in einer Situation, die wirklich Menschenleben gefährdet. Und zwar in einem Ausmaß, wo, glaube ich, viele, die diese Dimension noch nicht durchschaut haben, gar nicht wissen, was da passiert. Das hat uns der Fall von dem White Tiger gezeigt und wir werden, ich fürchte das, noch mehr Fälle erleben. Dieser Fall ist ja auch nur deshalb für uns so groß geworden, weil er in Hamburg spielt. Mhm. Wenn sie diesen Typen in Athen festgesetzt hätten, dann wäre das ein Fünfzeiler geblieben. Und wir müssen wirklich den Gefahren ins Auge sehen und wir müssen unsere Kinder schützen. Und da ist der Gesetzgeber gefordert. Du siehst, ich kriege schon wieder Puls.
Das ist gut. Und ich habe mich auch gefragt, es gibt ja jetzt Erkenntnisse über die Nutzung von Handys, über die Nutzung von iPads, sei es nur an Schulen. Wir haben das schon mal besprochen hier, glaube ich, in Dänemark, in Schweden hat man das alles wieder zurückgefahren. Und ich frage mich dann, auf was will Hamburg da warten? Also jetzt heißt es, es gibt eine Bundesinitiative von Karin Prien, der neuen Bildungsministerin aus Hamburg, interessanterweise, ursprünglich aus Hamburg gekommen, kommt aus Blankenese, die eine Expertenrunde soll da ermitteln, wie das jetzt weitergehen kann und so. Aber nochmal, ich frage mich, auf welche Erkenntnisse willst du warten, wenn die alle schon vorliegen? Es ist so ein bisschen so, als wenn man jetzt sagen würde, Alkohol, wir warten nochmal ab, jetzt der zehnte Experte sagt, Alkohol ist nicht gesund, für Jugendliche schon gar nicht, ne? Und das verstehe ich nicht, warum da sozusagen, das klingt so ein bisschen wie, am Ende will ich es gar nicht entscheiden. Und das finde ich so abstrus in einem Bereich, wo ja die Länder entscheiden müssen, wo selbst wenn der Bund etwas vorgeben würde, wäre es nicht bindend für die Länder, weil Bildung ist Ländersache.
Das stimmt. Wir können jetzt nicht in Hamburg verfügen, dass man unter 16 quasi besondere Zugangsregelungen zu Social Networks braucht. Aber was wir verfügen können, ist, dass wir einerseits aus, ja ich würde sagen bis Klasse 6, die Handys aus den Schulen komplett raushalten und was du ansprichst, wie gehen wir eigentlich mit Tablets zum Beispiel um? Weil auch da ist die Realität. Und da frage ich mich manchmal, in welcher Realität manche Bildungsexperten, in Anführungsstrichen, da unterwegs sind. Also ich erlebe ja noch bei meinen Kindern, dass diese digitalen Endgeräte immer stärker genutzt werden. Und ich erlebe auch zugleich, was die Kinder mit diesen digitalen Endgeräten machen. Das sind die auch nicht anders als wir. Guck doch einfach mal in langen Konferenzen, wenn Menschen zu ihrem Handy greifen. Nutzen sie das Handy dann, um für diese Sitzung wertvolle Informationen zu recherchieren? Nein. Sie nutzen es, um E-Mails zu checken, um das Wetter, die Wettervorhersage anzugucken oder was weiß ich, Zeitung zu lesen. Und das ist natürlich genau ein Punkt. Diese Dinger, ich nutze sie ja auch. Ich kenne auch das Suchtpotenzial. Lenken ab. Und im Jahr 2025 irgendwie auf die Idee zu kommen, wir müssen das jetzt ausrollen, wir müssen noch viel mehr damit machen, klingt so ein bisschen so, wir haben zwar gesehen, alle anderen haben den Fehler gemacht, aber wir müssen den Fehler selber machen, um festzustellen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Das überzeugt mich nicht und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut einer Bildungssenatorin wünschen.
Kommt hinzu, dass wir mal nachgefragt haben bei den Schülern und Schülern des Christianeums, wo das Handy an der Schule schon verboten ist. Und dann denkt man, dass die sich furchtbar darüber aufregen. Nee, die sind für dieses Verbot offensichtlich ganz dankbar, weil sie feststellen, okay, da ist das alte Leben wieder zurück. Das Leben, was wir hatten in der Pause, dann spielt man wieder Fußball, dann unterhält man sich wieder mit anderen Leuten, zeigt sich nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Fotos. Ja, du hast es, glaube ich, auf den Punkt gebracht, da fehlt so ein bisschen dieses, es ist gar kein Mut, finde ich. Ich, ehrlich gesagt, kann ich es mir gar nicht erklären, weil es gehört ja kein Mut dazu, Handys an Schulen zu verbieten, wo man weiß, es hat für alle Beteiligten nur Vorteile. Ich sehe die Nachteile gar nicht, weil also es wird auch kein, ich als Vater würde jetzt nicht sagen, hups, dann kann ich ja meinen Sohn in dem Unterricht gar nicht mehr anrufen. So, wobei ich manchmal staune, wie viel, also als Vater staunt man ja manchmal, wie viel WhatsApp man auch in Zeiten bekommt, wo man denkt, Moment, müsste derjenige jetzt nicht gerade im
das stimmt,
in der Lateinstunde sein?
Das stimmt. Und was ich halt wirklich lustig finde, ist, es ist so ein bisschen eigentlich eine Verkehrung der Umstände. Normalerweise hat man ja oft das Gefühl, dass Sozialdemokraten keine großen Probleme haben, neue Gesetze zu erlassen, wenn sie Dinge irgendwie falsch finden. Während ja ich mich eher als Liberaler verstehe und sagen würde, eigentlich brauchen wir nicht mehr Gesetze. Und hier haben wir die komplette Verdrehung. Hier haben wir also auch eine CDU, du hast es ja angesprochen, Daniel Günther, Karin Prien, die sich dafür stark machen. Und es blockiert die SPD. Mhm. Sehr, sehr lustig.
Ja, weil man irgendwie dieses Grundgefühl, na, wer weiß, vielleicht kommen die, darum müssen sich die Plattformen kümmern, vielleicht kommen die noch zur Einsicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Hoffnung hat, dass man mit Wladimir Putin noch verhandeln kann. Hat ja
gut, die haben auch noch einige, ich kenne da auch welche.
Andere Erfahrungen gemacht. Haken hinter, wir bleiben dabei. Bitte Leute, einfach Social Media ab bis 16. Bis 16, nicht ab 16.
Ab 16. Social Media ab 16.
Erlauben.
Oder verbieten bis 16.
So.
Darauf können wir es einigen.
Und je schneller, umso besser. Und ich glaube, ich würde sagen, es kommt so oder so. Es kommt so oder so, auch auf, im Notfall kommt es auf EU-Ebene, wenn bald aus Brüssel manchmal auch schlaue Sachen kommen. Und warum soll man dann so lange warten und nur um dann nicht derjenige zu sein, der es entschieden hat?
Also wer auf Europa wartet, der wird die Kinder, denen wir heute die Handys verbieten werden, als quasi ältere Leute sehen.
Oha. Die SPD.
SPD,
die Partei, die ja den Vizekanzler stellt. Und ich staune immer noch, wenn ich dann jetzt, diese Woche habe ich ihn wieder bei Sandra Maischberger gesehen, Lars Klingbeil, und muss mich immer ein bisschen zwicken und sagen, der ist wirklich jetzt einer der mächtigsten Politiker Deutschlands. SPD-Vorsitzender, Finanzminister, Vizekanzler. Also ich zwick mich da immer so ein bisschen und bin gespannt.
Warum?
Ja, weil ich so ein bisschen, der war für mich immer, das war für mich eigentlich, muss ich sagen, eher immer so ein Leichtgewicht, so ein politisches. Also inhaltlich ein Leichtgewicht. Mhm. Machtpolitisch hat dieser Mann allen gezeigt, wie es funktioniert. So, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Parteitag, SPD-Parteitag, und wir haben alle lange nichts von Olaf Scholz gehört. Der ist tatsächlich jetzt als Bundestagsabgeordneter in Brandenburg ganz aktiv und macht da auch Termine und so. Man erwartet jetzt eine Rede von ihm. Ich würde sagen, er wird sich zur aktuellen Politik, zu dem, was seine Nachfolger machen, nicht äußern. Er wird eine Rede halten
über, Stil, das
über Respekt tun. und Gerechtigkeit oder
naja, was? Ja, und er wird ein bisschen gefeiert werden. Das, was ja wirklich die Partei ihm auch schuldig ist. Mhm. Er hat ja jetzt 50 Jahre das Parteibuch, und also am Ende des Tages hat sich natürlich die SPD das auch ein bisschen leicht gemacht. Also der Sieg des Olaf Scholz vor ja jetzt bald 4 Jahren, das war quasi der Sieg der ganzen SPD. Und die Niederlage 3 Jahre später war jetzt die Niederlage von Olaf Scholz. Mhm. Das ist natürlich auch nicht ganz fair. Und ihn jetzt wieder so ein bisschen, sage ich mal, auch als Altkanzler, der er jetzt ja ist, wahrscheinlich irgendwie neu einzuschätzen, diese neue Sicht auf Olaf Scholz, dafür ist, glaube ich, der Parteitag die Ouvertüre.
Weißt du eigentlich, wo er seinen Mitgliedsausweis hat?
Wahrscheinlich in seiner alten Brieftasche, oder?
Genau, in seiner Aktentasche steckt er vorne drin. Er hat ihn mal rausgeholt und so gezeigt, bisschen so zerknittert. Sagte dann aber auch, das Gute sei ja, dass er ihn heute nicht mehr zeigen müsste, weil die meisten Leute ihn kennen würden. Es soll ja auch einen Film geben beim SPD-Parteitag. Ja. Ich bin gespannt, ob man dann zum ersten Mal sowas wie Rührung oder Emotion in seinem Gesicht sehen kann. Da muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut bei Friedrich Merz auf internationaler Ebene. Ich will nicht sagen, dass er ein Menschenfänger ist, aber im Verhältnis zu Olaf Scholz hat er da einen ganz anderen Auftritt. Anderes Thema, das schaffen wir heute nicht mehr, weil wir müssen noch über, Carsten Broster sprechen.
Aber das ist ein spannendes Thema. Mach's mal auf die Liste für nächste Woche.
Für nächste Woche. Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg, sehr angesehener Kultursenator, enger Vertrauter auch von Olaf Scholz, brillanter Redner und Redenschreiber, soll jetzt künftig eine größere Rolle für Hamburg im Vorstand der SPD spielen. Soll da Beiratsmitglied werden. So viele Mitglieder im Vorstand der SPD hat Hamburg nicht. Und kommt dafür für Aydan Özus, die bisher da war. Auch da die Frage, Aydan Özus hat das lange gemacht. Normaler Wechsel? Oder was steckt hinter diesem Wechsel?
Halb zog es ihn, halb sank er hin, ne? Heißt es bei Goethe. Also ich glaube, sie hätte wahrscheinlich noch ganz gerne weitergemacht, auch wenn es da andere Signale kam. Aber natürlich war die Verärgerung in der Partei über, ja gerade auch nochmal den Tweet, den sie vor nicht allzu langer Zeit über das Vorgehen Israels im Gazastreifen ja noch schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt verteilt hatte, This is Zionism. Das war natürlich, muss man sagen, echt eine Entgleisung. Das darf einer professionellen Politikerin, die ja auch schon so lange im Geschäft ist, nicht passieren. Das ist halt so eine emotionale quasi Reaktion. Wozu halt auch, muss man sagen, muss natürlich die sozialen Netzwerke verleiten, aus der Situation heraus etwas zu teilen, was einer dann später schnell bereut. Aber das war nicht die einzige, sage ich mal, Entgleisung. Und von daher war schon klar, dass da was passieren musste. Und mit Carsten Broster, muss man sagen, finde ich ja, verfügt die SPD über ein Talent, wo sie gar nicht so stark sonst aufgestellt ist. Er ist einer der wenigen, du hast es gesagt, wirklich Intellektuellen in der Partei. Er ist ein sehr, sehr guter Redner. Er ist aber auch einer, der wirklich gut mit den Menschen kann und bringt damit wirklich dreierlei mit, was du jetzt nicht so rasend oft in den deutschen Parteien hast. Und ich habe schon damals, ich kenne ihn relativ lange, mich immer gewundert, du hast damals einen sehr, sehr treffenden Kommentar geschrieben, weil sich ja der Bürgermeister Olaf Scholz so lange geziert hat, ihn als Nachfolger zu berufen, als Barbara Kistler gestorben war.
Die damalige Kultursenatorin,
genau. Und es lag ja damals auf der Hand und er ist es dann ja auch geworden, aber erst nachdem wirklich Scholz quasi von dir auch per Kommentar dazu aufgefordert werden musste, da habe ich schon gedacht, Mensch, so viele Talente habt ihr nicht. Mhm. Da macht doch mal was draus. Und jetzt ist es nicht der rasend wichtige Posten, den er bekommt, aber es ist zumindest ein Signal. Und auch das, und das finde ich halt noch spannend, finde ich, war eigentlich, ich glaube ja, dass die Ampel vor allen Dingen deswegen gescheitert ist, weil sie in ihrem Personaltableau so ziemlich fast alles falsch gemacht hat, was man hat falsch machen können. Du erinnerst dich, 2021 war Carsten Broster natürlich einer der Favoriten auf dieses Amt. Hat er vorher auch noch
als Kulturstaatsminister.
Genau, als Kulturstaatsminister einen wegweisenden Text geschrieben, der in der Republik, in der Kulturszene sehr intensiv wahrgenommen wurde. Und wer wurde es dann? Claudia Roth. Mhm. Und bei allem Respekt vor Claudia Roth muss man schon die Frage stellen, ob die ganzen Pannen und Pännchen, die Frau Roth in ihrer Amtszeit also um sich herum gesammelt hat, ob das Carsten Broster auch passiert wäre. Und da bin ich mir relativ sicher, nein.
Du hast übrigens einen interessanten Punkt. Das, was die Deutschen ja immer gern mögen, sind Politiker vom Typ Helmut Schmidt und Klaus von Donani. Und das ist sozusagen dieses intellektuelle Politikertyp. weil ich will jetzt weder Friedrich Merz noch Lars Klingbeil da was unterstellen, aber das sind die nicht. Übrigens, ich wäre es auch nicht, ja. Also wenn du jetzt einen intellektuellen Journalisten treffen möchtest, solltest du dich
nicht, nicht so selbstkritisch.
Nicht, würdest du dich vielleicht mit dir selber treffen und nicht mit mir. Aber trotzdem ist das, glaube ich, so ein Punkt, der fehlt, weil das natürlich jemand ist, der, wenn man den auch mal in Talkshows schicken würde und wenn man den auch mal stärker im Mittelpunkt rücken würde, man merken würde, okay, da ist noch mehr als das, was man populistisch, einfache Nachrichten irgendwie so nennt.
Ja, das stimmt. Wobei, da muss man auch mal ein bisschen gucken, ob er nicht die Leute vielleicht teilweise auch überfordert, weil er halt echt schnell in der Birne ist und auch so schnell spricht. Mhm. Da muss, glaube ich, der normale Lanz-Zuschauer schon irgendwie auf Slow Motion stellen,
das damit weiß ich
er den
gar
Gedankengängen
sind,
folgen kann.
Da sind ja teilweise bei Markus Lanz sind ja teilweise viele kluge, auch Intellektuelle dabei. Nur eben aus der Politik fehlen die zum Teil, sondern die sind dann mehr so pragmatisch, irgendwie anpackend und so.
Ja, und er hat ja auch Stallgeruch. Also ja. Er kommt aus Gelsenkirchen. Das ist natürlich, muss man sagen, eigentlich schon eine Herkunft, die ist wie geschaffen, um die Probleme, die wir haben, zu verstehen. Mhm. Gelsenkirchen ist eine der größten Hochburgen der AfD. Ich vermute schon, dass Carsten Broster ein paar Antworten auf die Frage hat, warum die AfD in Gelsenkirchen so stark geworden ist. Und das ist natürlich genau die Debatte, die wir auch führen müssen, weil also natürlich kann man sich seitenlang über Verbotsverfahren über die AfD austauschen, aber ich hielt es für die klügere Variante, sich mal die Frage zu stellen, warum ist denn diese Partei so stark? Und was können wir tun, damit diese Partei politisch wieder klein gemacht wird? Und da ist jemand, der aus Gelsenkirchen kommt, vielleicht ein bisschen näher dran als jemand, der irgendwie 7% in Bayern hat, aber meint, er ist der große SPD-Welterklärer.
So, das ist das Wort zum Freitag gewesen. Oh. Nein, das ist sehr gut. Wir sind schon wieder durch. Wir wollen ja nie über 40 Minuten kommen, weil der Podcast heißt ja 040. Sind jetzt nicht 040, sondern 040, natürlich die Vorwahl von Hamburg. Nächste Woche, soweit können wir schon vorausblicken, werde ich mal mitbringen meine Eindrücke von einem Treffen mit Wolfgang Kubicki und Armin Laschet, das ich habe. Wolfgang Kubicki hat nämlich ein neues Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast.
Ich habe es mir jetzt gerade bestellt.
Okay, ich bin gerade dabei. Vielleicht sprechen wir über Wolfgang Kubicki und ich staunte, dass dann Armin Laschet sozusagen auch eine Einleitung bei dieser Buchvorstellung spricht, die ich.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen dieses einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Dann moderieren darf. Nächste Woche sprechen wir dann unter anderem darüber und natürlich über all die Themen, die Hamburg in den nächsten Tagen.
Ich bringe auch noch ein schönes Thema mit.
Bewegen wird. Bis dahin. Tschüss und schönes Wochenende.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.